Wir reden ja auch über Führungskräfte. Das heißt, da gibt es ganz viel Zielbewusstsein, Ergebnisbewusstsein und auch Ergebnisaufträge. Nicht unbedingt die geduldigste Klientel, um quasi in so einem Unsicherheitsszenario zu sitzen und zu sagen, wird schon irgendwie die Eingebung kommen.
Willkommen zum heutigen TPG-Podcast und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des TPG-Podcasts. Heute freue ich mich ganz besonders, Angelika Colisi bei uns begrüßen zu dürfen. Sie ist Expertin für Leadership, Change Management und Kommunikation und hat schon zahlreiche Führungskräfte durch herausfordernde Zeiten begleitet. Wir sprechen heute über ein Thema, das gerade in unserer komplexen und oft unsicheren Welt extrem wichtig ist. Führen in der Krise. Krisen sind für viele Unternehmen natürlich zum Dauerstand geworden. Marktveränderungen, geopolitische Unsicherheiten oder technologische Umbrüche – es gibt zahlreiche Gründe dafür, fordern Führungskräfte wie nie zuvor heraus. Wer jetzt hier nur auf Pläne und Prozesse setzt, wird oft scheitern, genauso wie derjenige, der sich nur auf sein Bauchgefühl verlässt. Es geht schließlich darum, das richtige Gleichgewicht zu finden, einen klaren Kurs zu halten, aber gleichzeitig flexibel und anpassungsfähig zu bleiben. Hallo Angelika, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast, uns hier durchzubegleiten.
Hallo Tina, schönen guten Morgen.
Angelika, du hast ja wirklich schon da jetzt viel Erfahrung auch. Was bedeutet für dich denn Führen in der Krise? Gib vielleicht mal deinen Blick auf dieses spezielle Thema.
Zum einen bedeutet es eine Riesenherausforderung für Führungskräfte, speziell im mittleren Management, weil Führen in der Krise bedeutet ja, wir haben ganz viel Druck auf Ergebnis und zwar häufig von eben auf jetzt. Der Kunde fällt weg, der Auftrag kommt nicht, jemand ändert das Regelwerk und auf einmal sind ganz viele Leute in der Lieferkette betroffen. Also solche Sachen, die wir auch gerade jetzt in dieser Zeit aktuell erleben. Wir haben aber natürlich auch so Einzelkrisen, die innerhalb von einer einzelnen Change-Initiative beim Software-Rollout passieren. Und auch das ist Führen in der Krise. Also das hat ja unterschiedliche Dimensionen. Es muss nicht immer gleich die ganze Welt in der Krise sein. Und das, was dann passiert, ist zum einen, Krise bedeutet, unser Ergebnis findet nicht so statt, wie wir es geplant hatten. Von eben auf jetzt sind die Umgebungsfaktoren oder auch die Teamfaktoren sind komplett anders. Das macht unsicher. Emotional sind manche von uns schnell im Schock und brauchen erstmal eine Weile, je nachdem auch welche Dimension das hat oder ob das was Persönliches ist, wie der Teamkollege wird krank von eben auf jetzt und es ist was Ernsthaftes. Und damit bricht alles an Planung oder auch an gemeinsamem Werk jetzt erstmal in sich zusammen. Kann ja auch der Kollege im Gesellschafterkreis sein. Also das meine ich mit was Persönliches, das geht uns emotional auch nahe. Und wenn es so Dinge sind, die persönliche Sicherheit mit Wirtschaftlichkeit des Unternehmens, Jobverlust, Fragezeichen, oh mein Gott, was passiert hier, betrifft, auch das sind emotionale Faktoren. Also wir haben zum einen Unsicherheit, wow, was passiert hier? Zweitens haben wir emotional Reaktion, jeder von uns. Und wir haben diesen Ergebnisdruck, weil wenn der Erfolg im Moment gefährdet ist, mindestens gibt es ein Risiko, weil vielleicht finden wir einen guten Weg, aber den müssen wir erst finden, dann haben wir jetzt den Druck, dass wir, wenn der eine Kunde wegbricht, dann brauchen wir den Umsatz von woanders her, weil sonst fällt uns vielleicht die Firma zusammen. Also dieser Druck aufs Ergebnis wird relativ schnell sehr, sehr hoch. Den hatten wir vielleicht vorher schon. Jetzt wird er krisenhaft zugespitzt. Also jetzt ist der Druck spürbar, körperlich spürbar in der Regel. Das ist das Szenario. Ja, für Führungskräfte bedeutet das in der Regel zum einen, wie geht's mir selber damit? Also alles, was ich eben beschrieben habe, findet in jedem einzelnen Menschen, der davon betroffen ist, statt. Logischerweise auch der einzelnen Führungskraft. Das passiert aber auch im dazugehörigen Team oder in den dazugehörigen Teams. Das heißt, je nachdem, wenn du eine Abteilung leitest, hast du auf einmal 30, 40 Leute, die von eben auf jetzt anfangen zu wackeln, unsicher sind und mehr von deiner Aufmerksamkeit brauchen. Die wollen Informationen, die brauchen vielleicht mehr Unterstützung beim Priorisieren, die stehen bei dir im Türrahmen und brauchen vielleicht auch erstmal nur so diese Rückversicherung, wir kriegen das alles hin. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber wir kriegen das alles hin. Also es gibt Menschen, nämlich die, die du führst, einzelnes Team, mehrere Teams, die in derselben Unsicherheit sind und zu dir schauen als Führungskraft und sagen, gib mir Info, hilf mir, dass ich klarer sehe, dass ich mit dieser Unsicherheit umgehe. Mhm. Auf der gleichen Ebene im Führungskreis findet aber das Gleiche statt. Das heißt, als Führungskraft bist du ja zum einen damit beschäftigt, ich persönlich, meine Teams, wow, mehr Anforderungen und viele Fragen, die ich selber noch gar nicht beantworten kann. Vielleicht hatte ich auch noch gar keine Zeit, da selber drüber nachzudenken, mir das klar zu machen. Dann bin ich sehr wahrscheinlich, wenn Krise ist, in ganz vielen zusätzlichen Meetings mit den Kollegen oder auch mit der nächsten Hierarchieebene, je nachdem, wo ich da bin, weil insgesamt strategische Überlegungen über die Ausrichtung der Company neu definiert werden müssen. Markt A bricht weg, wir müssen überlegen, was machen wir jetzt? Dann habe ich in der Regel einen Haufen Führungsmeetings, Strategieworkshops und ähnliches. Krisensitzungen, je nachdem, wie die Gesamtlage ist. Und das habe ich entweder mit der Geschäftsführung, mit dem Vorstand, an den ich vielleicht berichte, oder ich habe es gleichzeitig mit meinen Kollegen auf derselben Ebene, was weiß ich, Director-Ebene, weil wir alle gemeinsam den Weg finden müssen, wie wir jetzt mit dieser Situation umgehen. Dann können wir uns jetzt ausmalen, wie der Kalender dieser Führungskraft ausschaut, mhm, und was das bedeutet für alles, was so auf der operativen Tagesebene bis gerade eben noch Priorität hatte. In der Regel, wenn wir nicht im Startup sind, geht ja dieses operative Doing nicht sofort weg, ne? Weil die Welt steht nicht still und selbst wenn der Kundenauftrag weggebrochen ist, wünsche ich allen, die das hören, dass trotzdem noch genügend Arbeit da ist, dass die Operative weiter am Laufen gehalten werden will. Mhm. Also Riesendruck und ganz viel auch, wow, was mache ich denn jetzt zuerst, wo mit meiner Aufmerksamkeit hin, während ich selber, und darauf werde ich wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs immer wieder drauf zurückkommen, ich selber als Führungskraft bin ja immer noch in diesem, wow, Risiko, Unsicherheit, emotionale Reaktion, wo ist denn die neue Richtung? Also ich bin da mittendrin. Mhm. Das ist das Szenario Führen in der Krise.
Jetzt haben wir, glaube ich, einen guten Überblick über das Szenario. Also das Bild ist klar, es kommt zusätzlich zu dem normalen Doing, kommt noch ein Haufen sozusagen Management-Aufgaben hinzu, Absprachen hinzu, die man in dieser Unsicherheit dann eben noch zusätzlich auf den Tisch bekommt, ja. Zunächst reagiert man da ja vermutlich dann mit einem Strategiewechsel oder man versucht das strategisch zu lösen und viele Führungskräfte wollen dann eben auch sofort irgendwie einen Plan haben, um wieder Sicherheit zu gewinnen, ja. Aber was für Fehler machen die Leute da gerne?
Sehe ich auch, dass der erste initiale Reaktion oder Impuls ist, wir brauchen sofort einen neuen Plan. Und wir reden ja auch über Führungskräfte. Das heißt, da gibt es ganz viel Zielbewusstsein, Ergebnisbewusstsein und auch Ergebnisaufträge. Nicht unbedingt die geduldigste Klientel, um quasi in so einem Unsicherheitsszenario zu sitzen und zu sagen, wird schon irgendwie die Eingebung kommen, ne? Also in der Regel wollen Führungskräfte den Auftrag, Ergebnis hinkriegen. Zweitens wollen sie Ziele erreichen und drittens wollen sie die Situation wieder befördern in eine Richtung, die erfolgversprechend ist. Infolgedessen ist der eine Fehler, der häufig passiert, dass man zu schnell in so einen blinden oder auch halbblinden Aktionismus verfällt, entweder einzeln oder auch im Führungsteam und sagt, okay, zack, 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 ohne große Analyse, ohne sich auch mal die Zeit zu nehmen oder auch den Raum zu geben, dass man im Team einfach mal kurz Bestandsaufnahme macht, so wie geht's uns eigentlich, was macht das mit uns und so ein bisschen Faktorenanalyse und auch ein Stimmungsbild, weil manche Leute die, im Englischen heißt es thrive in a crisis. Ja, manche Leute werden dann zum Fels in der Brandung, weil das der Moment ist, wo sie zu Hochform auflaufen. Super genial, wenn du so jemand bist oder so jemanden hast, hast du aber nicht überall. Also häufig passiert so ein Schnellschuss, eine schnelle Aktion und auch ein Druck, dass wir schnell handeln. Oder quasi das Gegenteil davon, dass man so verunsichert ist, einzeln oder auch im Führungskreis, weil so unsicher ist oder sich auch die Gegebenheiten von einem Tag auf den anderen wechseln. Wenn wir in die Nachrichten der letzten Wochen gucken, wir hatten so viel unterschiedliche Messages zur internationalen Zollpolitik. Am Montag hieß es so, am Mittwoch so und so weiter. Wenn du da betroffen bist, dann kann das auch sein, dass du einfach sagst, wow, Moment mal. Bevor wir nicht ganz genau wissen, was jetzt, wie jetzt, wo jetzt. Und dann kommen wir potenziell, nicht immer, aber potenziell, du hattest ja nach Fehlern und Gefahren gefragt, können wir in dieses Verzögern von Entscheidungen reinkommen, weil wir so verunsichert sind, weil ja auch nicht garantiert ist, dass die Entscheidung, die wir treffen, dass das die dann auch ist, die zum Erfolg führt. Das wissen wir erst, wenn wir es umsetzen. Und das kann dann zu dem gegenteiligen Effekt führen, nämlich dass das Führungsteam in Schockstarre verfällt oder in ewiges Diskutieren oder die ewige Datenanalyse und noch mehr Daten, noch mehr Reports, noch mehr Consultants, noch mehr Marktanalysen und das zu einem Rausschieben von wir müssten handeln führt. Also das sind so die beiden Gegenpole.
Gibt es sonst noch irgendwie, wo du sagst, das wäre so ein typischer, ja, don't?
Naja, gibt es schon. Das ist aus meiner Sicht der Worst Case, wenn sich das Führungsteam dann anfängt zu bekriegen. Ne? Also wenn wir dann dieses Hauen und Stechen und ich habe dir ja gleich gesagt, dass das nicht funktioniert und du immer mit der und der Idee und siehste, wir hätten nie in den Markt gehen sollen, also solche Szenarien, dann ist halt Doppelkrise oder Dreifachkrise, weil wenn du dann nicht mehr schaffst, diese Einigkeit im Führungsteam herzustellen, weil da offener Luftkampf ist. Aus Gründen von Frust, vorher nicht gehört werden, nicht die Entscheidung in letzter Instanz mitgetragen haben oder aber auch jetzt sehen, Mist, ich hatte recht und dann dieses Blame Game und die Vorwürfe losgehen, dann haben wir erst recht kein handlungsfähiges Führungsteam.
Ja, also was man ja auch immer wieder auch in der Politik beobachten kann, gell? Dass dann irgendwie nicht ergebnisorientiert gearbeitet wird, sondern jeder versucht dem anderen irgendwie Schuld in die Schuhe zu schieben und man kommt nirgendwo hin. Ja, das ist natürlich the worst case, genau. Wenn ich jetzt sozusagen mal angefangen habe, mich strategisch zu orientieren, um diese Unsicherheit jetzt maximal zu begrenzen, wo merke ich denn, ob meine Strategie noch trägt oder nicht? Also ob ich einen Kurs ändern muss? Gibt es da für dich irgendeinen Tipp an unsere Führungskräfte, die jetzt gerade zuhören?
Also das ist ja so die Monsterfrage. Ne? Wie weiß ich, also wenn wir das gelöst haben, Tina, heute Morgen, dann machen wir Millionen, weil ne? Okay. Woher weiß Gerne. Ich als Führungskraft, dass meine Strategie trägt? Ne? Ja. Also es ist einerseits banal, nämlich wenn die Ziele, die ich mir gesteckt habe mit der Company, mit der Abteilung für mich selber, wenn ich die erreiche mit der Strategie, dann trägt meine Strategie noch. Wenn ich die nicht erreiche, dann nicht. Also das ist die banale Variante. Und gleichzeitig macht es das aber, es steckt da dahinter eine Riesenkomplexität, weil was messe ich denn? Woran messe ich, ob ich auf dem richtigen Kurs bin? Messe ich überhaupt das Richtige? Breche ich zu früh ab, weil die Ergebnisse vielleicht in so einer Hockeystick-Kurve kommen und ich bin aber unerfahren da drin oder ich bin ungeduldig oder verunsichert und lass mich kirre machen. Und dann breche ich ab, obwohl quasi, das ist dieses berühmte Bild, wo jemand quasi nach dem Goldschatz gräbt und man sieht's von der Seite und der gibt quasi mit der letzten Schaufel, wenn er noch gerade ganz knapp davor gewesen wäre, kehrt er um und geht wieder heim und wäre eigentlich genau da gewesen. Und je nachdem, wie du als Einzelperson gestrickt bist, ne? Also ich sehe hier auf der langen Strecke, ich habe das totale Vertrauen, ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin und wie du als Führungsteam gebaut bist oder zusammengesetzt bist und wie die Situation deiner Company ist, in welchem Marktumfeld du dich bewegst, wie volatil das alles ist, welche Datenpunkte du überhaupt zur Verfügung haben kannst und welche du gar nicht hast und wie du dann damit umgehst. Das ist dieses Riesenmonsterfeld und deswegen ist ja Führung auch nicht so, oh ja, mache ich mal, gehe ich mal morgens hin und ist dann schon alles klar, sondern es ist ein sich bewegen in einem sehr dynamischen und komplexen Umfeld und da haben wir noch nicht mal über das Führen von den Personen gesprochen, mit denen wir da auch noch zu tun haben. Mhm. Deswegen sage ich, ist so eine Monsterfrage und wenn wir die lösen, dann, dann sind wir gemacht.
Genau.
Also es ist einfach auch sehr individuell für die jeweilige Konstellation von der Company, dem Ziel, um das es geht und dem Umfeld, ob das jetzt die Branche oder der Markt oder ähnliches ist.
Ich muss ja mein Team jetzt hier einbinden. Ja, du sagst gerade in Krisenzeiten geht es darum, dass die Teams ja auch diese Unsicherheit natürlich mitbekommen, spüren. Kommt auf den Grad an der Krise. Aber da ist wahrscheinlich das Stichwort Kommunikation, Transparenz ein ganz wesentliches. Kannst du da vielleicht noch zwei, drei Sätze sagen? Wie wichtig ist es, dass ich dann mit meinem Team also wirklich ausreichend kommuniziere?
Es gibt während so einer Unsicherheitsphase fast nichts Wichtigeres als Transparenz und Aufmerksamkeit. Also Transparenz ist ja auch wieder so ein Buzzword geworden. Es ist nicht immer leicht, in so einer Phase alles transparent zu halten, weil vieles verschwommen ist, vieles selber noch nicht klar ist. Der Führungskreis auch über Sachen diskutiert, über die man nicht mit den Mitarbeitern sprechen kann. Völlig zu Recht. Also ist es, kann ich nicht über alles quasi transparent, ungefiltert berichten, was so abgeht. Es macht auch nicht in allen Fällen Sinn, einfach ohne Filter durchzureichen. Wir haben keine Ahnung, wir wissen auch noch nicht, was wir machen. Ja, das ist auch nicht wirklich hilfreich, um Ruhe, Stabilität, Vertrauen wieder ins Team reinzubringen. Nichtsdestoweniger ist elementar wichtig, dass ich präsent bin, dass ich mitkriege, wie es den Leuten geht und dass ich zumindest mal so viel Transparenz gebe, dass die Leute wissen, wir machen was, wir haben erkannt, dass es eine schwierige Situation ist und je nach Unternehmenskultur kann ich offener damit umgehen, dass wir im Moment noch nicht wissen, wie die Lösung aussieht, aber wir treffen uns nächste Woche zum Strategy Offsite. Beispiel. Oder aber ich kann eben nichts dazu sagen, weil sensibel hinter den Kulissen oder weil wir im Unternehmen immer dieses Ding haben von Führungskräfte müssen immer einen Plan haben. Na, also das hängt auch wieder davon ab, in welcher Umgebung ich bin. Das, was in so einer Unsicherheitsphase passiert, hatten wir ganz am Anfang schon mal die Leute zittern so innerlich. Mehr oder weniger bewusst, jeder stellt sich die Frage, wow, was bedeutet das für mich? Klassische Situation im Change. Was heißt das für mich? Habe ich hinterher noch einen Job? Geht die Company kaputt? Also wenn wir jetzt Gesamt-Company-Krise reden. Na, wenn der Auftrag verloren gegangen ist, Mist, das war mein Kunde. Wie geht's jetzt weiter? Wo finde ich den nächsten Auftrag? Der Umsatz bricht weg. Heißt das, der Markt ist futsch? Also alle diese Szenarien, die wir hatten. Das ist ja nicht nur was, wo sich Führungskräfte auf strategischer Ebene Reportingzahlen angucken und dann sagen, ui, 10 Millionen weniger, Mist, was machen wir denn? Sondern es sind ja auch die Mitarbeiter im Team, die dafür gearbeitet haben, diese 10 Millionen in dem Szenario herzubaggern, die mit dem Kunden gearbeitet haben, die den vielleicht auch betreut haben. Vielleicht ist auch der Kunde insolvent gegangen. Mhm. Also 1000 Sachen, 1000 Szenarien und die Leute, die daran gearbeitet haben, Ergebnisse herzustellen, sind in der Regel nicht im Bayerischen sagt man auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Ne? Also jeder kann Nachrichten lesen. Jeder kriegt mit, selbst wenn man sich komplett aus allem raushält, wenn die Führungsriege ein bisschen nervös und angespannt ist. Und der Flurfunk funktioniert immer. Darauf kann man sich verlassen. Und als Führungskraft ist es genau deswegen so wichtig, weil alle gerade in unseren Zeiten wieder auf die Führungskräfte gucken und sich da erhoffen, so eine bisschen einerseits Orientierung, aber auch dieses Rückvergewissern von, okay, die werden da schon eine gute Lösung für finden. Und es traut sich auch nicht jeder und kommt und fragt dich. Mhm. Also es geht viel auch um, ich gehe dahin, ich nehme mir jetzt 2 Minuten Zeit, ich zeige mich mal, ich schaue mal, wie die Stimmung ist und ich beantworte auch die Fragen oder ich sage auch, was jetzt gerade los ist und wie wir an das Problem rangehen.
Mhm. Du plädierst hier ja auch dafür, gezielt seine Intuition dann gerade in unsicheren Zeiten mit einzusetzen, als Führungsinstrument eben zu nutzen, dass das eben ja auch eine wirklich wichtige Komponente erfolgreicher Führung ist. Was wäre denn ein Beispiel dafür, wenn du sagst, okay, jetzt kommt hier die Intuition ins Spiel?
Also für Leute, die intuitiv sind, für die Intuition relevant ist, gibt es eigentlich keine Situation, in der das nicht der Fall ist. Mhm. Und wir sollten aber auch nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die einfach sagen, nee, das ist nicht mein Ding. Ich mache das rational, Datenpunkte analysieren und das ist mein Weg. Und da reden wir dann vielleicht eher über das Erfahrungswissen, wenn es um die Datenanalyse geht. Wenn es um die Datenanalyse geht, welchen dieser Analysestränge verfolge ich weiter? Also das geht dann mehr in die Richtung. Aber zurück zu der Intuition. Unsere Intuition, manche sagen auch das Bauchgefühl, der Instinkt, andere sagen, hör auf dein Herz. Also das sind alles so fast synonym verwendete Begriffe. Das, was ich meine, wenn ich über Intuition spreche, ist so diese innere Stimme oder dieses innere Wissen oder dieses innere, was da ist irgendwie wie so ein Ping oder so ein Impuls, was immer wieder auftaucht bei jedem anders. Manche sehen Bilder, manche hören eine Stimme, deswegen heißt es auch innere Stimme, aber das ist nicht bei jedem so. Manche haben einfach so ein ganz tiefes Gefühl in sich von, das ist falsch oder ja, das ist richtig, stimmig, sag ich dazu. Mhm. Und das ist immer da. Die Frage ist, nehmen wir es wahr und schauen wir hin oder hören wir hin und machen wir uns das bewusst? Und dieses innere Wissen ist zum Teil basierend auf, sind wir stimmig mit uns und unseren Werten? Also sind wir für uns als Menschlein auf dem richtigen Kurs? Ja, handeln wir so, wie das uns entspricht, oder machen wir hier gerade was total gegen uns läuft? Ja. Es ist aber auch, ich hatte das eben bei Datenanalyse auch schon gesagt, ein gewisses Erfahrungswissen nach dem Motto, ein Ping vom Unterbewusstsein, Sachen, die wir vor, keine Ahnung, 20 Jahren in einer anderen Situation, weil uns jemand an einen anderen Menschen, den wir kannten, erinnert. Auf einmal kommt da was raus, was uns nicht bewusst ist und erst häufig im Nachhinein, wenn wir es dann analysieren und nochmal hinschauen, kennt ja jeder, der intuitiv ist oder sagt, ich finde das wichtig, auf meine Intuition zu hören, kennt jeder, dass er oder sie irgendwann mal früher genau das nicht gemacht hat, bei irgendeiner Entscheidung, sei es ein Date.
Dass man es weggeschoben hat und ja, genau.
Ja, genau. Und wenn wir dann im Nachhinein draufschauen, dann kommt dieser berühmte Satz, eigentlich wusste ich es ja schon.
Ja.
Na, also das ist das, worüber wir reden, wenn wir von der Intuition reden. Mhm. Und wir reden nicht davon, jetzt gerade im Kontext von Führung, Strategie, Krise, dass wir reingehen und sagen, naja, also ich habe so eine vage Idee, dass es irgendwie in die Richtung gehen könnte. Also das kann der Ausdruck von, ich habe so einen intuitiven Eindruck, dass es mich da hinzieht sein. Mhm. Ist es aber nicht besonders schlau, weder im Führungskreis noch zum Auftakt von einem Meeting noch zur Festlegung von der weiteren Strategie, einfach nur das auf dem basierend, das dabei zu belassen. Also ich empfehle jetzt nicht, dass du einfach morgens ins Meeting reingehst und sagst, hier, ich hatte den Traum und jetzt so on a whim im Englischen, ich habe so ein Gefühl, dass wir irgendwie auf den und den Kontinent expandieren sollten. Das kann nachher rauskommen, dass das genau das Richtige ist. Aber wenn wir uns nicht anschauen, erstmal selber, also die Verantwortung sehe ich durchaus bei einer Führungskraft, dass wir nicht einfach so, ach, ich hatte mal heute die Idee, dann habe ich vielleicht morgen eine andere, ob das die Intuition ist oder ob ich nur auf was reagiere, was ich als Impuls auf Facebook gelesen habe. Keine Ahnung, kann auch niemand unterscheiden, wenn wir uns das nicht näher anschauen. Wenn das ein intuitives Ding ist, dann kommt das von innen raus und ist erfahrungsgemäß, sagt meine Erfahrung, auch dadurch angereichert, dass wir Erfahrungswissen haben, ob uns das in dem Moment bewusst ist oder nicht, weil wir schon was erlebt, gelesen, studiert, gelernt haben, erfahren haben. Und wenn ich jetzt diesen Impuls habe oder dieses intuitive Gefühl, die innere Stimme, Expansion in diesen und jenen Markt, dann habe ich als nächstes die Verantwortung, dass ich da mal drauf schaue und dem nachgehe, okay, nanu, wo kommt denn das jetzt her? Und dann schaue ich mir Daten, Zahlen, Fakten an. Und damit gehe ich in den Kopf, ins Rationale und auch ins Strategische rein und validiere quasi nebenher dieses intuitive Impulsding.
Diesen Impuls.
Und bestenfalls haben wir in einem Führungsteam die Möglichkeit, also so einen Raum untereinander, dass wir auch sagen können, während so einer Strategiediskussion, während der Krise, dass es völlig in Ordnung ist, dass einer oder eine sagt, ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Ich kann noch nicht sagen, warum, aber können wir da nochmal bitte eine Ehrenrunde drehen und dann kommt entweder Hilfestellung mit und Neugier von den anderen, die sagen, okay, was sind deine Sorgen? Was spricht dagegen? Lass uns da nochmal anschauen. Anstatt drüber zu bügeln und sagen, wir führen ja hier nicht mit Gefühl. Ne? Also bestenfalls haben wir einen Raum bei Führung, in dem wir über ein schlechtes Bauchgefühl reden können, über eine strategische Idee und einen total verrückten Vorschlag, um dann gemeinsam auch das quasi zurechtzuklopfen und zu sagen, okay, aus all diesem, es hat vielleicht mit einem Verrückten, mit einer total crazy Idee angefangen oder es hat mit einem intuitiven Bauchgefühl angefangen oder es hat mit der Datenanalyse aus Studie XY angefangen und wir reichern das Bild an und wir diskutieren das so lange zurecht, klingt falsch. Also wir sprechen darüber, bis wir uns einig sind, dass wir das auch das Bild rund haben und dass alles alles berücksichtigt ist. Alles ist auch.
Also es ist eigentlich immer so ein sozusagen Austarieren zwischen eben intuitiven Impuls oder intuitiven Ideen und dem strategischen Abklopfen dieser Idee und ob das Sinn macht und dieser Diskussion eben in den Raum zu stellen, wäre das vielleicht was uns retten könnte oder eben gehen wir bitte nochmal in die Risikoanalyse. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl dafür, dass man eben sagt, man geht da nochmal rein. Also es ist immer so ein Ping-Pong zwischen Intuition und Strategie. Würdest du so sagen? Oder?
Also im einzelnen Menschen passiert das ja alles gleichzeitig. Und auch wenn wir ein Gespräch haben, laufen diese unterbewussten und auch emotionalen Vorgänge unter der Oberfläche ab. Stichwort Eisberg. Ja. Ne? Also wenn wir das so malen würden. Wir sprechen an der Oberfläche und unten drunter finden all diese zwischenpersönlichen Dynamiken und auch die emotionalen Sachen finden unten drunter statt. Also es ist das passiert parallel.
Parallel.
Und vielleicht ich hatte jetzt das Beispiel genommen im Führungskreis, dass wir die Freiheit haben, dass wir über alle Faktoren reden und dass es auch völlig okay ist, wenn einer oder eine sagt, hier, schlechtes Gefühl dabei. Oder fühlt sich für mich nicht richtig an, das und das zu tun. Das war das eine Beispiel. Und vielleicht schauen wir nochmal an, wie das beim Einzelnen ist. Also je nachdem, auch welche Überzeugungen wir haben dazu, ob das okay ist, im Business, im Büro, als Führungskraft auf seinen Bauch zu hören oder der Intuition zu folgen. Oder ob in dem Moment, wo wir das Büro betreten, wir nur noch rational, wirtschaftlich, mental gesteuert so unterwegs sein müssen. Gehen wir ja auch anders damit um, in diesem, was du Ping-Pong genannt hast. Und dann wird es häufig tatsächlich zum Ping-Pong, weil die Intuition oder die innere Stimme oder dieses unten drunter ist noch was anderes, was da gegenläufig ist. Das geht ja nicht weg. Das kommt ja dann in den Ruhephasen, kommt es ja wieder hoch und wird dann lauter, deutlicher. Und wenn man dann versucht, mit dem Kopf sich davon zu überzeugen, das aber zu ignorieren, dann wird es zum Ping-Pong. Also bestenfalls sowohl für sich selber als auch erfahrungsgemäß für die Erfolge. Am besten funktioniert es und am erfolgreichsten sind wir, wenn wir komplett stimmig sind mit uns selber.
Genau, also das heißt, dass wir immer gleichzeitig eben das Gespür zulassen oder dass das die Intuition zulassen und dann gleichzeitig aber eben auch in, es muss natürlich in Einklang mit unserem Wertesystem oder unserer Erfahrung und so weiter sein und dann parallel aber auch eben noch das strategisch sozusagen abzuklopfen, ob das jetzt wirklich eine gute Idee ist. Weil dieses Stimmigsein ist für mich noch ein bisschen schwammig, ja, was bedeutet stimmig sein? Du hast vorhin ja schon mal gesagt, dass wir im Einklang mit unseren Werten sind, aber vielleicht kannst du es noch mal ganz kurz erklären, was du mit diesem stimmig sein meinst.
Gerne. Also stimmig bist du dann mit dir selber, wenn der Kopf dasselbe Ziel hat wie der Bauch und wenn du auch so handelst. Also wenn du im Einklang mit dir selber bist, ne? Alignment. Und ja. Dann habe ich auch die größten Chancen auf Erfolg. Dann habe ich auch die größten Chancen auf Erfolg, weil solange mein Kopf was anderes sagt als mein Herz, bin ich hin und her gerissen. Und dann erfahrungsgemäß handle ich auch nicht so, weil dann mache ich entweder Ping-Pong, im einen Moment renne ich dahin und im nächsten Moment renne ich in die andere Richtung, oder ich blockiere mich komplett selber und handle gar nicht. Ne, dann mache ich irgendwie so quasi
oder so halbherzig ja, genau.
Irgendwie an der Oberfläche Dinge, die so aussehen, als ob ich was tue, auch für mich selber. Und ich komme aber nicht vorwärts. Das meine ich mit stimmig mit mir selber.
Gibt es denn Methoden oder Übungen, um die eigene Intuition zu schärfen? Du hast ja vorhin gesagt, viele spüren es schon, manche drücken es wieder weg, manche aber glauben nicht, dass sie was spüren. Wie, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte das jetzt irgendwie mehr einbauen oder mehr nutzen für mich, dass ich eben stimmig sein kann, ja, weil ich die Intuition auch mitnehme. Was könnte man denn da machen? Hast du da vielleicht einen Tipp für uns?
Ich habe ein, zwei kleinere Tipps und das ist so individuell. Wir hatten das vorhin schon mit, ist es Stimme, ist es Bilder, ist es ein inneres Wissen oder ein körperliches Gefühl? Kleine Tipps kann ich geben. Wir hatten vorhin das Beispiel, wenn jemand sagt, ich bin intuitiv oder eigentlich bin ich intuitiv, ich möchte nur mehr drauf hören, dann empfehle ich, so wie wir es vorhin gesagt haben, guck nochmal auf eine frühere Entscheidung drauf, wo du sagst, eigentlich wusste ich es vorher schon, dass das nichts wird oder dass das falsch ist. Und schau da drauf, auf diesen Moment, als du entschieden hast, wie fühlt sich das an? Was siehst du, was hörst du, was fühlst du, wo sitzt das? Ne? Also dieses, wie merkst du, wie nimmst du deine Intuition, deine innere Stimme wahr? Und für die, die sagen, ganz ehrlich, dieses ganze Intuitionskram, mir wurscht, Datenanalyse, Zahlen, Daten, Fakten, Strategie, Mentales, das ist voll mein Ding. Ich würde aber trotzdem gerne im Einklang mit mir selber handeln. Empfehle ich, sich anzuschauen, gibt's schöne Übungen Ich überlege gerade, ob ich das schon auf der Webpage habe. Egal. Zum Thema, was sind deine Werte? Also mach dir bewusst, was deine wesentlichen Werte sind. Für dich als Person und auch beim Handeln im Job. Das kann was sein wie Verantwortungsbewusstsein, das kann was sein wie Freiheit, das kann was sein wie Sicherheit. Je nachdem, ob ich Freiheit oder Sicherheit oder Spaß als höchsten Wert deklariere, werde ich anders mit so einer Situation umgehen.
Also konkreter können wir nicht werden, weil es so individuell ist, sagst du, weil es unterschiedliche Wahrnehmungserscheinungen sozusagen gibt, also wie die Leute das dann spüren.
Das ist der eine Faktor und der viel größere Faktor ist auch, wie wollen die Leute denn eigentlich damit umgehen? Weil wir haben so viele querschießende Glaubenssätze im Kopf. Du kannst die intuitivste Person auf dem Planeten hierher setzen, die aber gleichzeitig im Accounting, in Finance arbeitet und gebrieft ist seit 15 Jahren, dass man als Frau in Finance auf gar keinen Fall je sowas haben darf wie Intuition. Ne? Oder du kannst den Geschäftsführer hier hinsetzen und sagen, ich höre eigentlich immer auf mein Bauchgefühl. Ich habe 20 Jahre lang echt gute Erfahrungen damit gemacht. Ich müsste strategischer sein. Warum? Ne? Also, ne? Entweder habe ich dann Leute dafür oder aber ich mach eine Routine dazu und zwing mich dazu, beziehungsweise ich diszipliniere mich, dass ich mein Bauchgefühl, mit dem ich immer gut gefahren bin, auf das ich, was ich auch sehr deutlich habe, dass ich das auf jeden Fall auf immer noch anreichere mit Zahlen, Daten, Fakten und einer Validierung, dann ist das eine gute Praxis. Und wieso soll das nicht gut genug sein? Also deswegen ist, das macht das so individuell, weil der einzelne Mensch, der dann bei mir ist, diese ganze Thematik mitbringt, mitsamt sämtlicher Interpretationen, Wunschvorstellungen, Ziele und sich vielleicht selber irgendwo im Weg steht, auf die eine oder andere Weise.
Das heißt, da spielen auch noch eben diese Glaubenssätze mit rein und irgendwelche mentalen Muster und was weiß ich, die eben dann die Intuition auch trüben können. Und in so einem Einzelgespräch kann man dann eben das alles eruieren und dann gucken, dass man auf die Intuition sozusagen herausschält.
Also mein Hauptziel im Coaching ist nicht unbedingt die Intuition rauszuschälen, es sei denn, der Coaching-Klient möchte das gerne. Mein Hauptziel ist eher, die Führungskraft in Einklang mit sich selber zu bringen, damit sie handlungsfähig wird. Und dann auch in ihrer Kraft, im Einklang mit sich selbst, in der Lage ist, im Führungskreis, mit dem Team, mit Kunden und anderen Stakeholdern, all das zu verhandeln, was da zu verhandeln ist, egal ob wir jetzt über Strategie und Krise oder Teamentwicklung reden. Aber bevor ich das nicht habe, wird die ganze Verhandlung im Außen und gerade in der Krise ungleich schwerer. Also gerade Krisensituation ist für mich ein mega Anlass, da nochmal reinzuschauen und bei sich selber anzufangen, weil wie will ich denn Krise im Außen managen, egal ob jetzt Company, Team, Change, Wirtschaft, wenn ich für mich selber überhaupt kein Fundament habe.
Ja, macht Sinn. Gucken wir doch jetzt nochmal auf das Team, auf die Teamführung und die Kultur. Also hast du vielleicht einen Tipp noch für uns, wie ich denn als Führungskraft mein Team in der Krise stärken kann, ohne es zu überfordern?
Ja, das ist auch wieder so eine, eigentlich eine kleine ohne große Frage. Ich versuche das in dem kleineren Rahmen zu halten, weil sonst mache ich wieder das Fass auf mit den 5000 Faktoren, die da eine Rolle spielen und wie individuell das ist. Ich glaube, das ist klar geworden, dass das sehr davon abhängt, wie das Team gestrickt ist, in welcher Situation wir reden, haben wir den einen Kunden verloren oder steht die ganze Company vor dem Aus.
Genau.
Also unterschiedliche Gemengelage. Wie kann ich meinem Team helfen? Zum einen erstmal, indem ich mich als Führungskraft diszipliniere, dass ich auf jeden Fall, auch wenn mein Kalender das eigentlich überhaupt nicht zulässt und mein Kopf eigentlich auch nicht richtig da ist, dass ich auf jeden Fall da bin für meine Leute. Also auch aktiv hingehen. Und dass ich die Zeichen anfange, richtig zu deuten. Also wenn die Leute im Türrahmen stehen und auf einmal Sachen fragen, die letzten 6 Monate lang alle alleine entschieden haben, dann ist das zum einen ein Zeichen von, bitte hilf mir beim Priorisieren, also technische Fachfrage. Es ist aber auch ein gewisses, wie so ein Schrei nach Aufmerksamkeit und nach Tuchfühlung. Ich brauche diese Unterstützung und auch das Rückversichern, ich bin auf dem richtigen Kurs, ich oder wir als Team. Und ich kann dadurch, dass ich Aufmerksamkeit reingebe, dass ich präsent bin und dass ich auch zeige, ich bin da und einen Raum öffne, auch im wöchentlichen Team-Jour-Fix. Einfach mal kurz frage, wie geht's euch allen? Oder dass ich morgens reingehe, wenn wir in Präsenz sind und einfach mal schaue, wie ist denn so die Lage? Wie ist die Stimmung? Ducken die sich alle weg, weil sie Schiss haben? Teams reagieren ja auch, nicht nur Einzelpersonen reagieren unterschiedlich auf Stress, sondern auch Teams. So ein Team hat ja in sich auch eine Dynamik. Und manche Teams werden aggressiv, andere werden depressiv, also gedrückte Stimmung, andere werden ängstlich, also ganz unterschiedlich. Und unter Stress kommt die dominante Reaktion raus. Wissen wir aus der Psychologie, gilt für Einzelpersonen, gilt für Teams genauso. Und wenn ich als Führungskraft nicht gerade gestern reingekommen bin, dann habe ich eine Idee dazu, wie mein Team so drauf ist. Die Frage ist, mache ich mir das in dem Moment bewusst? Sehe ich das als Zeichen, dass die unsicher sind, dass die sich Sorgen machen und dass die mich brauchen? Oder aber sage ich, Mai, was ist denn mit denen los? Ja, das ist ja so nervig. Oder wenn derjenige im Türrahmen steht und die Entscheidung haben will, die er die letzten 6 Monate völlig alleine getroffen hat. Mai, das kannst du doch, jetzt belatscher mich nicht. Also es ist die Frage, wie gehe ich damit um? Wieso häufig in der Führung? Wie gehe ich mit der Situation um? Und wenn wir so ein bisschen aufschlüsseln dafür, dass wir uns ein paar Sachen mehr bewusst machen, dann haben wir heute was Gutes gemacht.
Sehr schön. Du hast schon auch darüber geredet, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie die Unternehmenskultur ist, also wie sind die Führungskräfte eingebettet, in welche Kultur herrscht da, ist man, also kann man solche Dinge sagen wie, oh, das fühlt sich nicht gut, fühlt sich nicht richtig an, oder kann man sowas überhaupt aussprechen? Welche Rolle spielt denn da die Unternehmenskultur für so eine resiliente Führung? Vielleicht können wir noch mal ganz kurz da den Umbrella noch mal aufmachen.
Das ist ja einer von den Faktoren, die wir schon ein paar Mal angekratzt haben, die auch was damit machen. Wie gehe ich mit dem um? Was habe ich im Kopf, wie ich mich angeblich verhalten muss oder wie ich mich tatsächlich verhalten muss. Ne? Also innere Glaubenssätze sind Sachen, wo ich denke, ich müsste mich irgendwie verhalten. Unternehmenskultur sind diese Standards, Regeln und auch das beobachtete Verhalten von, was ist okay, was wird auch belohnt, wenn ich mich so und so verhalte, gegenüber, was ist hier so total tabu oder gar nicht in Ordnung. Insofern spielt es natürlich auch eine Rolle, wenn ich in einer Umgebung bin, wo traditionell erwartet ist, dass Führungskräfte Sicherheit ausstrahlen, Antworten haben, nicht über unsichere Dinge oder ungelegte Eier reden. Und es gibt ja auch wieder verschiedene Arten, über den Weg auf bis zum gelegten Ei zu reden. Muss ich alle Inhalte und den Brutprozess beschreiben oder muss ich sagen, es wird gebrütet? Also das macht durchaus was die Erwartungshaltung ist an Führungskräfte und auch wie mir andere Führungskräfte das vorleben. Wie habe ich das wahrgenommen, als ich hier reingekommen bin? Haben wir 18 Hierarchielevel? Oder sind wir alle per Du und happy-go-lucky und alle rennen in Sneakers rum und das ist ja so hip und so modern. Ist es das dann wirklich auch in der Krise oder ist das echt? Oder ist es nur so an der Oberfläche und in der Krise zeigt sich dann, wow, unten drunter sind wir aber eigentlich total profitgetrieben. Und alle Werte, die wir vorher irgendwie schick auf die Webpage und auf dem Mission Poster hatten, die sind raus zum Fenster und das geht erfahrungsgemäß in der Krise recht schnell, dass dann nur noch über wirtschaftliche Themen gesprochen wird. Also auch das sind Faktoren, die mich beeinflussen in der Art und Weise oder auch in der Beantwortung der Frage, wie äußere ich mich denn? Welche Stellung beziehe ich denn? Spreche ich über die Werte, die wir bis gestern noch hatten? Also wenn ich mich zum Beispiel für wie behandeln wir die Leute oder wie wichtig ist uns Mitarbeiter zu halten oder auch zu fördern. All diese Sachen, die in der Krise auf einmal wie ausgeblendet sind, weil wir diesen Fokus kriegen, also den haben wir wahrscheinlich noch aus Säbelzahntiger-Zeiten, ne? Fokus, Tunnelblick, schwarz-weiß. Yes, no. Mhm. Und da spielt die Unternehmenskultur, auch die Kultur, die wir im Führungskreis etabliert haben, spielt eine große Rolle. Aber das klingt immer so auch, als ob die da wäre, ohne dass wir sie beeinflussen könnten. Na, es ist auch die Frage, wie kann ich selber dazu beitragen, wie wir mit dieser Krise umgehen? Wie offen wir über Thema A, B und C sprechen? Ob das jetzt die Werte sind, die Leute, die Wirtschaftlichkeit oder Strategie versus Bauch. Bestenfalls Strategie und Bauch im Einklang.
Das heißt, also spielt eine große Rolle, wie ich mit Führung, also wie ich führen kann oder wie ich Führung leben kann im Unternehmen, entsprechend der Kultur, die dort herrscht. Aber ich habe auch Möglichkeiten, durch mein Verhalten auf diese Kultur natürlich einzuwirken, gerade als Führungskraft.
Unbedingt.
Sollte man nutzen, ja. Gibt's für dich noch einen letzten Tipp zu dem Thema, wenn ich jetzt merke, es geht flöten, die Werte, die ich eigentlich leben möchte, ab im Punkto auch eben bei mir bleiben und stimmig bleiben, das kippt alles gerade und ich möchte eigentlich nicht, dass es kippt, ich möchte eigentlich anders führen, sehe aber um mich rum, die für anderen Führungskräfte, meine Kollegen drehen gerade eben in Richtung im Survival-Modus und wie kann ich denn da mich irgendwie, wir haben jetzt gesagt, ja, verhalte dich dann auch entsprechend anders, aber wie kann ich das denn gut machen, ohne dass ich dann das Gefühl habe, ich gefährde jetzt vielleicht auch meine Position? Also vielleicht hast du da noch irgendwie einen Tipp, wie man quasi Kultur positiv beeinflussen kann, wenn der Wind gerade nicht so, oder wenn der Wind gerade heftig weht, so muss man ja sagen.
Also zum einen kann ich das ja mit meinem Team anders machen, also wenn zum Beispiel niemand von den anderen Führungskräften überhaupt mit seinem Team über irgendwas spricht, außer gerade Operatives. Ist das fertig? Wie weit ist das? Dann kann ich es anders machen. Damit bin ich mir schon mal gerecht geworden, ohne dass ich irgendwie Transparenz, Spielregeln oder Diskretion oder sowas verletze. Ich kann einfach anders mit meinen Leuten umgehen, Punkt eins. Mhm. Punkt zwei, du hast gesagt, ohne dass ich das Risiko eingehe, meine Stellung zu verlieren. Oder meine Position im Führungskreis zu verlieren, weil Position muss ja nicht klar, also Position kann ja auch sein, dass ich respektiert bin, dass ich Einfluss habe und so weiter. Und das klingt so, also zum einen glaube ich nicht, dass das Leben ohne Risiko funktioniert. Zum zweiten ist Positionierung auch nichts, was mit einer Einmalaktion erledigt oder mit einer Einmalaktion, es sei denn, man tickt völlig aus, komplett ruiniert ist, sondern Positionierung ist eher so ein dauerhaft vonstattengehender Prozess. Mhm. Klar, am Anfang stärker in der Aufmerksamkeit und im Bewusstsein und dann später festigt sich das. Aber das heißt ja nicht, dass das schwarz-weiß, Schalter umgelegt, A, B ist. Mhm. Insofern ist das eine Frage wieder von der persönlichen, einerseits Courage, andererseits, wie wichtig ist mir das? Um was geht's eigentlich? Also, tut mir leid, dass ich schon wieder sagen muss, das ist so individuell. Aber ich würde gerne dazu ermutigen, dass Führungskräfte nicht einfach sagen, naja, Unternehmenskultur und Führungskultur machen nur die anderen. Und ich bin ja hier nur einer, ich sitze hier in der Bubble und das geschieht mit mir. Das ist ja nicht so. Als Führungskraft bist du einer oder eine von denen, die gestalten. Und wenn wir ein Führungsteam von 5 Leuten haben, dann bist du einer oder eine von 5. Das ist schon ganz schön großes Stück vom Kuchen. Also nicht gegenüber eine von oder einer von 20. Also hast du auch den Einfluss, die Möglichkeit. Und Einfluss klingt immer so, als ob wir uns hinstellen und eine Rede halten und das in die anderen hineinfließt. Völliger Quatsch. Einfluss existiert auch dadurch, dass du Dinge sagst, in der Art und Weise, wie du sie sagst, dass du Dinge begründest, auf eine andere Art und Weise, dass du Leute daran erinnerst, dass, hey, die letzten 2 Jahre war uns das Team zusammenzuhalten das Allerwichtigste. Natürlich müssen wir da jetzt anders draufschauen, wenn uns hier die Aufträge flöten gehen. Natürlich kriegt hier Wirtschaftlichkeit eine andere Brisanz und wir können vielleicht nicht 8 Leute behalten, vielleicht können wir nur 3 behalten, vielleicht müssen wir darüber nachdenken, aber deswegen dürfen wir nicht den Wert Teamzusammenhalt oder die Wichtigkeit von Mitarbeiter behalten oder überhaupt, wie wir mit den Leuten umgehen, von eben auf jetzt vergessen, sondern wir müssen einen Weg finden, wie wir das in unsere Entscheidungen, wo die Reise hingeht und auch wie wir es kommunizieren, müssen wir das mit reinnehmen.
Ja, guter Impuls. Also wie viel man da ja doch auch mitgestalten kann, dass man das nicht vergisst, ja, im Eifer des Gefechts, genau. Vielleicht können wir nochmal zum Schluss so ein idealtypisches Bild einer Führungskraft in der Krise zeichnen, ja? Also was kann ja auch ganz vereinfacht jetzt mal sein.
Die idealtypische Führungskraft in der Krise. Okay, du hast es heute mit den großen Fragen.
Ja, entschuldige.
Nein, ist doch.
Erklär
ist
mir doch die Welt, Angelika.
Ja, super. Ich glaube, dass es die idealtypische Führungskraft überhaupt nicht gibt. Egal ob in der Krise oder im normalen Alltagsgebrauch. Was es aber gibt, ist du als Führungskraft in deiner idealen Stärke, Kraft, Power. Also, dass du im Einklang mit dir selber bist, dass du handlungsfähig bist, dass du merkst und spürst, wenn was dem entgegensteht. Dass du mitkriegst, wenn du unsicher bist, dass du mitkriegst, wenn du in der Schockstarre bist, wenn du Zeit brauchst, um nachzudenken oder zu prozessieren, wow, was ist denn hier gerade passiert? Dass dieses Bewusstsein für dich selber da ist, dass du auch weißt, wie bin ich denn? Also bin ich auf der Höhe? Bin ich in meiner Kraft und Stärke oder brauche ich eigentlich erstmal eine Runde um den Block, mal was Kleines, oder brauche ich eigentlich ein Wochenende Auszeit, weil boah, mir platzt der Schädel, das ist gerade so viel und ich muss das erstmal wieder für mich sortieren. Und wenn du in der Kraft mit dir selber bist, im Einklang mit dir selber, dann kannst du auch aus dieser Position heraus, aus dieser inneren Position heraus, kannst du dann auch Krisen viel leichter bewältigen. Das hat natürlich was mit Selbstfürsorge, mit Resilienz zu tun. Das hat aber auch was mit dem Inneren, mit sich selber aufgeräumt sein und ein Bewusstsein für sich selber haben und eine gute Praxis im Umgang mit sich selber und dafür sorgen, dass ich in meiner Kraft und im Einklang mit mir selber bin. Und dann bin ich auch in der Lage, mit diesem Chaos, was wir in der Krise haben, mit der Unruhe, mit den vielen Bewegungen im Team, mit einzelnen Personen, Unsicherheiten, auch auf selber Ebene mit dem Führungskreis, wo wir versuchen, gute Lösungen, kluge Lösungen zu finden, richtige Lösungen, dann kann ich auch Einfluss nehmen, dann kann ich meine Werte oder meine Vorschläge auch vertreten. Und dann finde ich auch Wege, wie ich Leute zusammenbringe. Und wenn ich dann auch noch kluge Ideen habe, gute Daten und Informationen und klare Ziele, dann finde ich auch ich für mich mit meinem Team oder mit dem Führungskreis, dann finde ich auch eine gute Strategie oder eine kluge Entscheidung für die nächste Zeit, wie wir jetzt aus dieser Situation, die wir gerade Krise getauft haben, was der nächste Schritt ist oder wie die nächste Phase aussieht, wo wir den Pflock reinstecken, wo wir jetzt hinmarschieren und wie.
Sehr schön. Dein letzter Appell an die Führungskräfte, die bis jetzt hier hoffentlich zugehört haben. Was soll man sich aus dieser Folge, was wäre das Wichtigste, was wir uns mitnehmen aus dieser Folge? Vielleicht einen kurzen Satz noch dazu.
Also zum einen kannst du anfangen, dir selber bewusst zu machen, was bei dir eigentlich gerade los ist. Weil mit dem vollen Kalender und den vielen Ansprüchen und den vielen Problemen und Anforderungen kommt das wahrscheinlich gerade zu kurz. Und du kennst dich am besten, also brauchst du den Spaziergang zum Auslüften oder brauchst du 10 Meilen Run oder brauchst du eine Tagebuchsession mit der Meditationskerze, was auch immer dir hilft, dir bewusst zu machen, was ist eigentlich bei mir gerade los. Und dann ein waches Auge sowohl dafür, was ist bei deinem Team gerade los? Und noch mal ein bisschen dran denken, nicht nur zu gucken, was ist an der Oberfläche und auf den Sach- und Fachfragen, sondern was sind vielleicht die Bedürfnisse dahinter? Und was beobachtest du gerade so an Dynamik? Und was ist im Führungskreis los? Ne, weil wenn da heller Aufruhr ist, dann gelingt es dir vielleicht, da Ruhe reinzubringen oder diese Unruhe bewusst zu machen. Das hilft auch schon gelegentlich. Mhm. Und wenn Hauen und Stechen ist, dann kannst du mit zum Frieden, mit den Frieden reinbringen und dass es wieder konstruktiv wird.
Gut, danke. Das sind schon mal gute Tipps, mit denen man loslegen kann. War jetzt nämlich viel, deswegen dachte ich noch einen kurzen Wrap-up ist vielleicht ganz gut, wie man tatsächlich jetzt loslegen kann. Also Angelika, vielen Dank für das sehr inspirierende Gespräch und die wertvollen Einblicke. Ich bin sicher, dass wir alle, die zugehört haben, viel mitnehmen konnten. Mir ist jedenfalls schon einiges klarer geworden, wie so ein Zusammenspiel zwischen Bauchgefühl und Strategie jetzt vonstatten gehen kann, auf was ich achten muss und so weiter. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und einen schönen Tag.
Vielen, vielen Dank, Tina, für die tollen Fragen. Das war ein spannendes Gespräch. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Sie haben Feedback zur neuen Folge? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@theprojectgroup.com oder kommentieren Sie einfach direkt unter den Shownotes. Und natürlich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie uns gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag.